Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Die Filmregisseurin Doris Dörrie, die hat viele vielgesehene Filme gedreht. Kirschblüten, Hanami zum Beispiel oder Erleuchtung garantiert oder Keiner liebt mich oder Männer. Sie hat aber auch mehr als 25 Bücher geschrieben. Und das Jüngste, das heißt Die Welt auf dem Teller, Inspiration aus der Küche. Guten Tag, Frau Dörrie.
Na, guten Tag.
Wir müssen jetzt erstmal, Frau Dörrie, über die Situation sprechen, in der wir Sie im Moment antreffen. Wir beide haben letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse geredet über Ihr Buch Lesen, Schreiben, Atmen. Und da haben Sie mich und uns alle überrascht mit dieser Aussage nach Ihrem Auftrittsapplaus. Wir hören uns das mal an.
Ich bin total verwirrt, weil ich eigentlich mit der Lesart immer ins Badezimmer gehe und die dann höre und bade. Vorher schreibe ich und dann gehe ich mit der Lesart ins Badezimmer.
Wir sind am falschen Ort, jetzt die Badewanne fehlt. Frau Dörrie, und jetzt wir
jetzt
schon wieder.
Jetzt bin ich schon wieder verwirrt.
Ja,
genau. Ja, schon wieder verwirrt.
Und wir haben Ihnen schon wieder das Morgenritual versemmelt jetzt mit dem Lesart-Anruf.
Aber das liebe ich sehr,
okay.
Mit der Lesart ins Bad.
Lassen Sie uns über Ihr Buch reden. Ich habe da sehr gestaunt, als ich gelesen habe, dass Sie beim Filmemachen, dass Sie sich da immer sehr auf das große Fressen freuen. Ich dachte, beim Film sind lauter Menschen, die sehr auf ihre Schlankheit achten. Wo und von wem wird denn beim Filmemachen groß gefressen?
Naja, weil es so stressig und so wirklich anstrengend ist, isst man sehr gern sehr viel. Und früher war das eben so, dass die Beleuchter dann die Brotzeit angerichtet haben. Man hat Geld gesammelt im Team und dann sind die Beleuchter losgegangen und haben alles Mögliche gekauft. Und es wurde dann auch so ein Wettbewerb, wer macht die beste Brotzeit. Inzwischen gibt es natürlich überall diese Catering-Busse, Wagen, die sieht man manchmal auch auf der Straße als Passant. Und da gibt es dann auch Frühstück und es gibt halt auch nachmittags Kuchen und es gehen Leute mit Tabletts rum und bieten Süßigkeiten an. Also man muss wirklich aufpassen, dass man nach einem Film nicht doppelt so viel wiegt wie vorher.
Und Sie sind da verführbar? Sie machen dann mit beim großen Fressen?
Na, ich habe gelernt über die vielen Jahre, dass ich mich da zurückhalten muss, weil ich sonst so müde werde. Wenn ich zu viel esse, werde ich wahnsinnig müde. Vor allem mittags, wenn man dann wirklich einen Schweinsbraten isst mit Knödeln, dann brauche ich danach einen Mittagsschlaf. Also deshalb versuche ich am Drehort so wenig wie möglich zu essen.
Sie erzählen davon, von diesem großen Fressen beim Filmdrehen in einer Ihrer Kolumnen für die Zeitschrift Essen und Trinken. Und das Buch, das jetzt erschienen ist, das ist eine Sammlung Ihrer Kolumnen aus den Jahren 2016 bis 2020. Ich habe mich jetzt gefragt, wird denn in Ihren Filmen zum Beispiel besonders viel und besonders gegessen? Oder wie haben Sie sich als Essenskolumnenschreiberin empfohlen?
Nein, es hat mit den Filmen wenig zu tun. Da vermeidet man, wenn es geht, das Essen, weil es so kompliziert ist. Denn dann muss ja der Schauspieler oder die Schauspieler müssen den ganzen Tag essen. Ich habe fatalerweise mal einen Entenbraten in ein Drehbuch geschrieben. Und das hat dazu geführt, dass die Schauspieler eine ganze Woche lang, weil es so eine lange Szene war, jeden Tag Entenbraten essen mussten.
Oh je, oh je.
Und das lernt man dann doch, das eher klein zu halten, das Essen im Film. Außer es ist Thema, wie in dem Film Das große Fressen. Nein, diese Kolumnen sind eigentlich darüber entstanden, dass ich so viele Workshops gemacht habe auf der ganzen Welt, was ich in Leben, Schreiben, Atmen auch versucht habe, den Leuten weiterzugeben, wie man Inspiration sich holt und wie man tatsächlich sehr schnell ins Schreiben kommt. Und es ist so, dass wenn wir über Essen schreiben, über unser Essen erinnern, zum Beispiel an Essen in der Kindheit, dass sofort so viele Assoziationen auftauchen, dass man sehr schnell schreiben kann. Und wenn man das dann auch so plastisch und so sinnlich wie möglich beschreibt, dann wird es immer schöner, dann hört man es auch gern an und es verwurzelt einen wirklich sofort in Kindheit, in Zuhause, in Familie, mit all den schönen und auch grässlichen Erinnerungen, die man daran vielleicht hat. Und so habe ich halt zum Beispiel in Mexiko über Avocado schreiben lassen, in China über Reis, in der Schweiz über Käse und Milch. Und dadurch entstehen so viele verschiedene Geschichten, die nicht nur dann individuell interessant sind, sondern so etwas wie einen großen Teppich einer Gesellschaft oder eines Landes ausbreiten, über Essen. Das heißt, wenn man sich ein Lebensmittel genau anschaut, was zum Beispiel auch typisch ist für ein Land, erfährt man unendlich viel. Und so sind diese Kolumnen entstanden ursprünglich.
Und wenn ich Sie jetzt fragen oder auffordern würde, Frau Dörrie, schreiben Sie doch mal bitte über ein Essen Ihrer Kindheit. Worüber würden Sie dann schreiben?
Naja, das habe ich in dem Buch eben auch getan. Über Brot zum Beispiel, weil ich bis heute knuspriges Brot über alles liebe. Und ich war berüchtigt als Kind, weil ich tatsächlich nachts die Kruste von dem ganzen Brot abgeknabbert habe. Also so schnell wie kein anderes Nagetier.
Sie haben sich in die Küche geschlichen und den Knus, den Kanten geklaut?
Ja, nicht nur den Kanten, sondern den Knus, wie das hieß in Hannover, das Scherzl auf Bayerisch, sondern die gesamte Kruste abgeknabbert. Ich konnte nicht anders, weil ich das so toll fand und so lecker. Und tatsächlich bis heute stecke ich mir schnell ein Stück Brot in die Handtasche. Und besonders gern, wenn es hart und knusprig ist. Das mag ich einfach gern.
Man kommt viel rum mit Ihrem Buch, weil Sie, also man weiß ja von Ihnen, dass Sie viel in Japan gedreht haben, Filme über Japan gedreht haben und manche Ihrer Essensleidenschaften, wie zum Beispiel für den Knust oder den Kanten, die haben mit Japan zu tun. Sie erzählen in dem Buch, immer wenn Sie nach Japan kommen, dann brauchen Sie so schnell wie möglich ein Onigiri. Was ist denn das und wie kommen Sie dann zu Ihren Onigiri?
Ja, Onigiri ist das Fastfood in Japan. Das ist ein Reisbällchen in ein Tangblatt eingewickelt, also ein sehr gesundes Fastfood. Und das gibt es in jedem Konbini, das sind diese 24-Stunden-Supermärkte. Darüber gibt es übrigens einen ganz tollen Roman von Murata Sakaya, der heißt Die Ladenhüterin. Da arbeitet eine Frau in so einem Konbini. Und die sind billig, kosten 1 Euro. Und schmecken herrlich. Und sie bedeuten aber sehr viel, weil sie tatsächlich Japan inkorporieren. Und das fängt schon bei der Verpackung an. Die ist wirklich genial. Da ist dieses Tangblatt separat verpackt, weil es sonst so lasch und lätschert werden würde. Und das zieht man mit einer Bewegung, zieht man diese Plastikverpackung auseinander. Und dann legt es sich wie wirklich
wie von Zauberhand.
Ja. Den Reisball herum. Und das bedeutet schon wieder sehr viel für eine Nation, die wirklich Verpackungskünstler ist und so viel Wert legt auf die Genauigkeit. Und das muss genau so sein. Ein Onigiri darf nicht anders sein als mit diesem krossen Tangblatt. Und deshalb geht es in all diesen Geschichten natürlich auch um meine Begeisterung fürs Essen. Ich esse wahnsinnig gern, aber es geht auch immer darum, was Essen uns bedeutet, wie viel Wert wir dem Essen beimessen, wie viel Wert wir den Lebensmitteln beimessen und was es dann bedeutet, wenn wir ein Lebensmittel ganz tief anschauen. Und da wird jedes Lebensmittel sehr schnell politisch.
Und genau,
also zum Beispiel, wenn wir das billige Hackfleisch auf unserem Teller anschauen, dann wird sehr schnell klar, was das bedeutet, warum es billig ist, wer dieses Hackfleisch herstellen muss, wie es dem Schwein oder dem Rind gegangen ist, wie es aber auch den Leuten geht, die dieses Fleisch zubereiten, damit wir es essen können und so weiter und so weiter. Also man kann wirklich sehr viel Dinge erleben, wenn man seine Lebensmittel genau anschaut.
Eine Haltung, eine sehr spezifische, dem Essen gegenüber, beschreiben Sie auch wieder am Beispiel Japan, nämlich, dass man sich dort vor seinem Essen verbeugt, bevor man zu essen beginnt. Was steckt denn für Sie in dieser Geste zum Beispiel drin?
Das ist vergleichbar mit dem Gebet vorm Essen, was die wenigsten von uns ja wahrscheinlich machen. Aber dieses Itadakimasu, das machen doch sehr viele Japaner. Und das heißt, ich bedanke mich bei all denen, die dafür gesorgt und gearbeitet haben, dass dieses Essen jetzt auf meinem Teller liegt.
Mhm. Und
das ist eben das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Also sich klar zu machen, wie viel Arbeit darin steckt, in dieser Tomate, die auf meinem Teller liegt. Wie viele Leute damit zu tun hatten, wie viel Benzin aber vielleicht auch in dieser Tomate steckt, weil sie von sehr weit herkommt. Und. Also es ist eine endlose Kette von Verbindungen. Und darum geht es mir in diesem Buch, dass man diese Verbindungen mehr erkennt. Denn darüber ändert sich vielleicht auch ein Stückchen weit das eigene Verhalten.
Es ist ja auch ein immer wiederkehrendes Thema, das gehört ja auch dazu, was eigentlich verantwortungsvolles Essen heute ist. Sie schreiben zum Beispiel darüber, dass Sie aufgehört haben, Tintenfische zu essen, weil das so hochintelligente Tiere sind, Schwierigkeiten haben, Milch zu trinken wegen der ganzen Milchproduktion, die heute dahinter steckt. Sie erzählen aber auch, dass Sie für nichts im Leben so gelobt werden wie für Ihren koreanischen Schweinebraten. Wie finden Sie denn für sich die Balance zwischen dem Genuss, also zum Beispiel dem Schweinebraten, und eben dem verantwortungsvollen Verhältnis zum Essen?
Ja, da interessiert mich meine eigene Verlogenheit, dass ich viele Dinge gelernt habe und einsehe, aber mich dann trotzdem anders verhalte. Mich interessiert aber auch, wie wir mit dogmatischem Essverhalten umgehen. Also dass es doch jetzt sehr viele Leute gibt, die ganz streng sind mit der Art, wie sie sich ernähren, wie wir da überhaupt wieder zusammenkommen können, was für Konflikte das produziert in Familien, in Freundschaften. Wenn man abends zum Essen einlädt, dann gibt es ja eine endlose Liste, wer was nicht isst. Also da muss man schon sehr viel Fantasie aufwenden, um dann etwas zu kochen, was allen schmeckt. Also das interessiert mich, was es für uns gesellschaftlich und aber auch im engsten Kontext bedeutet, wie wir mit Essen umgehen. Und ich plädiere halt sehr dafür, da nicht zu dogmatisch zu sein und auch weiter mit Fleischessern nicht nur zu reden, sondern auch mit ihnen zu essen und ab und zu vielleicht sie auch glücklich zu machen mit einem Schweinsbraten. Ob ich den dann selber esse oder nicht, ist dann wieder meine eigene Entscheidung. Aber und ich kann mich auch darum kümmern, dass das Schwein, was ich dazu bereite, ein hoffentlich glückliches Leben hatte. Aber wenn wir zu dogmatisch werden, dann passiert etwas, was wir sowieso schon erleben, dass wir so viele Grenzen aufzeigen und so dogmatisch miteinander werden und so wenig bereit sind, ein bisschen über unseren Tellerrand zu schauen. Ja, in diesem Zusammenhang natürlich ein tolles Bild. Ja. Aber dass wir doch immer wieder auch versuchen müssen, Kompromisse zu finden. Das finde ich wichtig. Denn wenn wir aufhören, miteinander zu essen, dann geraten für mich zumindest so die Grundbegriffe unseres Zusammenseins und Zusammenlebens wirklich durcheinander. Wenn wir es nicht mehr schaffen, miteinander an einem Tisch zu sitzen und uns was zu erzählen und zusammen zu essen.
Das sagt Doris Dörrie. Ihr neues Buch heißt Die Welt auf dem Teller, Inspiration aus der Küche. Im Diogenes Verlag ist das erschienen mit gut 200 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Dörrie.
Ich danke Ihnen. Guten Appetit.
Ja, danke gleichfalls.